Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: gute Gastgeberschaft.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und mein heutiger Gast ist Dietmar Nussbaumer. Er ist Inhaber des Hotels Krone in Hittisau in Vorarlberg. Auf seiner Website bezeichnet er sich als Gastgeber, Weinfreund, Wirt und Vater. Ich habe die Ahnung, dass alle vier Rollen etwas mit unserem heutigen Thema zu tun haben und eine Facette beitragen können. Herzlich willkommen, Dietmar.
Herzlich willkommen, Michael.
Was kannst du selber tun, um ein guter Gastgeber zu sein? Gibt es da auch etwas Handwerkliches, eine handwerkliche Komponente, etwas, was man wirklich lernen kann, mal abgesehen von Intuition und Charakter?
Ja, man kann natürlich lernen. Man kann den Umgang mit Menschen lernen, man kann Kommunikation lernen, man kann lernen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Das alles macht die Sache sehr spannend und hilft einem dann auch.
Wir hatten ja jetzt gerade eine schwierige Situation. Wir mussten zweimal starten, weil es Internetprobleme gab. Und ich habe bemerkt, dass du wunderbar ruhig geblieben bist. Ist es Selbstsicherheit? Ist es Vertrauen? Ist es auch eine Übung? Ich glaube, als Gastgeber muss man ja in schwierigen Situationen so eine gewisse Ruhe behalten, oder?
Ja, ich glaube, dass man in so einem Hotel wie bei uns natürlich ständig irgendwie herumsurft, irgendwie zwischendurch. Und wenn man da unruhig wird, dann verliert man komplett den Überblick. Das ist wie beim Segeln, oder? Wenn man dann die Segel falsch hisst, dann steht man mittendrin in der Flaute. Dann muss man schauen, dass man sie in den Wind stellt.
Was ist denn dein Rezept beim Umgang, du als Gastgeber in deinem Hotel, mit schwierigen Situationen oder auch mit schwierigen Gästen, die es hier auch gibt?
Ja, ich glaube, solange man halbwegs, also nicht nur halbwegs, sondern solange man ehrlich ist, auch zu sich selber ehrlich ist und authentisch ist, kann man diese Dinge sehr gut bewerkstelligen.
Wie weit geht denn die Ehrlichkeit? Also was bist du bereit, auch einem Gast zu sagen? Da muss man ja auch manchmal ein bisschen über seinen Schatten springen, vermutlich. Mutig sein, auch wenn es darum geht, eine Grenze zu setzen.
Ja, natürlich, wenn es deinem Team jetzt einen Zoff gegeben hat, das geht den Gast nichts an. Da braucht es natürlich schon die Professionalität. Aber andererseits, wenn der Gast jetzt auf mich zukommt oder ich werde gerufen, weil ein Gast sich beschwert, dann ist es mal wichtig, zuerst zuhören, was ihn beschäftigt und dann vielleicht auch mal einen Schritt sich zurücknehmen. Und dann in Kommunikation treten und meistens kommt man zu einer Lösung.
Also äußerlich gehst du vermutlich cool damit um, aber wie ist es innerlich, wenn sich ein Gast beschwert, weil irgendwas nicht gut läuft? Fühlst du dich dann letztlich innerlich auch angegriffen oder bist du wirklich total interessiert, was ja wünschenswert wäre, was das Ideal wäre, um zu lernen? Aber wie geht es dir dann innerlich?
Also zuerst einmal ist es ja so, Menschen ziehen ja Menschen an, mit denen sie sich gerne umgeben. Folgedessen haben wir bei uns in der Krone eigentlich so gut wie nie diese Situation, dass Gäste da sind, die unangenehm sind oder uns nicht freuen, dass sie da sind. Also das ist jetzt mal vorne weg. Und wenn diese Situation einmal ist, dann sind wir es eben so nicht gewohnt, dass ich natürlich dann nicht so innerlich ruhend bin, sondern dass ich innerlich schon ein bisschen aufgewühlt bin. Also da bin ich schon bei Ersterem.
Gibt es das Interesse dann, zu lernen und zu gucken, was kann ich tatsächlich besser machen?
Jede Situation bietet auch die Chance, daraus was zu lernen und etwas besser zu machen. Man muss nur offen bleiben dafür. Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, wo man auch mal ganz ehrlich und klar seine Meinung äußern muss und darf. Und das gehört für mich auch zu ehrlicher Gastgeberschaft dazu.
Hast du ein Beispiel, also wo es dich ein bisschen innerlich was gekostet hat, zu sagen, Leute, das geht nicht?
Innerlich gekostet hat es mir echt wenig, aber es war schon ein anstrengendes Aushalten. 2007 war das, im Dezember. Wir hatten gerade einen großen Umbau hinter uns und dann hatten wir da so ein Unternehmen, Beratungsunternehmen, und da haben die Trainer haben Weihnachtsfeier bei uns gefeiert, so 25 Trainer. Und morgens um 3 haben die irgendwie gemeint, es sollte bis zum Morgen gehen. Und dann habe ich ihnen gesagt, also jetzt Schluss. Es gibt jetzt noch eine Runde und dann werden wir das für heute beenden. Und dann haben sie mir gesagt, nichts geht nicht. Und dann bin ich in den Seminarraum rein und da war ein großer Flipchart an die Wand geklebt. Und da stand drauf, unsere Regeln. Und da waren 8 Regeln drauf. Und dann habe ich das fotografiert und habe ihnen das hingehalten und habe gesagt, jetzt weiß ich nicht, ihr sagt, nichts gibt's nicht und hier ist es genau anders. Und vielleicht ist das jetzt für euch auch ein Teil eurer Weiterbildung. und eures heutigen Abends, dass ihr lernt, dass es auch hier Grenzen gibt.
Sehr gut, sehr guter Schachzug. Du bist offensichtlich gerne Gastgeber. Was würdest du sagen, was sind so Wurzeln in deiner Persönlichkeit, die dich zu einem Gastgeber aus Leidenschaft machen?
Also ein Hotel, ein Gasthof ist ja ein Ort der Begegnung. Und das heißt, Menschen sind wichtig. Wir lernen es gerade jetzt in dieser derzeitigen Corona-Zeit, wie wichtig es ist, dass Menschen einander treffen können und einander begegnen können und wie vielen das jetzt fehlt. Und jemand, der Menschen nicht mag, der die Menschen nicht liebt, als Mensch, der hat aus meiner Sicht den Beruf verfehlt. Der muss dann irgendwo einen technischen Beruf erwählen, wo er nicht mit Menschen zu tun hat. So wie du als Journalist, du musst ja auch Menschen mögen und neugierig sein. Was verbirgt sich hinter diesen Menschen?
Und man muss sich auch selber mögen, oder?
Ja, sonst wird man ungenießbar.
Wenn du selbst ein Zusammensein mit Menschen als gelungen empfindest, mit welchem Bild würdest du das beschreiben? Ist es wie ein gutes Familienfest? Ist es wie eine sich entwickelnde Urlaubsbekanntschaft? Ist es wie ein englischer Clubabend?
Also ich wäre jetzt bei Ersterem, beim Familienfest. Denn da ist es meistens am ungezwungensten und man muss auch nichts gegenrechnen und alle haben Freude daran, was da auf dem Tisch steht und was man miteinander spricht. Und ja, das ist so das Bild, das mir da sofort aufgeht. Dieser englische Clubabend, der ist mir zu, wie soll ich sagen, zu inszeniert.
Zu inszeniert. Hat auch ein bisschen was Steifes und du sagst ungezwungen. Wie entsteht so eine Ungezwungenheit? Was sind aus deiner Sicht Zutaten, damit sich das entwickeln kann?
Es hat immer das Ambiente auch was damit zu tun. Es ist immer der erste Eindruck, wenn ein Mensch irgendwo reinkommt, wie wird er von diesem Raum empfangen, wie wird er von dem ersten Menschen, mit dem er in Kontakt ist, empfangen, und das entscheidet ja sehr viel. Und mir ist das Begrüßen und das Verabschieden eine sehr wichtige Handlung. Und während des Aufenthalts ist einfach auch eine gewisse Lockerheit, oder? Ein Betrieb wie wir haben da laut diesem Gourmet drei so Mützen und die Leute kommen mit großen Erwartungen, aber manche auch mit Respekt, weil sie denken, boah, was soll man da machen und mache ich da schon nichts falsch? Und wenn man da die Sache sehr menschlich und locker angeht, dann ist da schon relativ bald das Eis gebrochen.
Die Begrüßung ist dir wichtig. Begrüßt du möglichst die Gäste persönlich und wie begrüßt du sie?
Wir sind ein Team und wer von uns Zeit hat, begrüßt. Ich begrüße sehr, sehr gerne und leider durch Corona können wir das jetzt nicht mehr machen. Wir haben zum Beispiel an der Rezeption jeden Gast per Handschlag begrüßt, weil uns das einfach auch wichtig ist, das Begreifen, auch dieses körperliche Begreifen, einfach ein Händedruck. Das hat für mich eine wichtige Aussage.
Ich würde gerne fragen, wie dein Weg war. Du hast sicherlich zum Beispiel die Menschenliebe mitgebracht, vermute ich mal, dass das in der Persönlichkeit verankert ist. Wie würdest du beschreiben, wie hast du dich in diese Rolle als Gastgeber eingefunden? Was hast du gelernt? Und auch vielleicht, aus welchen Fehlern hast du gelernt?
Der Hintergrund ist, ich bin selber im Gasthof aufgewachsen, also das ist von mir von Grund auf vielleicht diese Schienen schon gelegt worden. Fehler, natürlich, aus denen lernt man am meisten. Gerade dieses Begrüßen und Verabschieden, das ist mir immer noch wichtiger. Ich merke, dass es mir noch wichtiger wird und auch sich Zeit nehmen für den Gast, für den Menschen. Und ja, da macht man natürlich auch mal zwischendurch Fehler beim Umgang, aus denen man lernt.
Hast du einen im Kopf, wenn du das sagst?
Ja, wenn du das jetzt so fragst, fällt mir gerade was ein. Da war ich relativ jung und da kam ein recht bekannter Gast zu uns, also prominente Persönlichkeit. Und ich habe dort einfach zuerst ihm und dann seiner Frau die Hand gegeben. Und das hat mich unglaublich lange gewurmt und das passiert mir nie wieder.
Weil man das einfach nicht macht?
Nein. Zuerst wird die Frau begrüßt und dann der Mann. Und das war einfach, da, weil er so prominent war, bin ich auf den zugesteuert, habe dem die Hand gedrückt und dann habe ich mir danach tagelang habe ich darüber nachgedacht, wie ich das jetzt wieder ausbessern kann, weil ich habe mich irgendwie einfach unwohl gefühlt der Frau gegenüber und also das passiert mir heute nicht mehr.
Und wie hast du es dann bei der Verabschiedung gemacht?
Ja, schon die Frau schon zuerst verabschiedet und habe mich dann auch besonders an dem Tisch bemüht. Aber speziell der Frau gegenüber, weil, wie das ist, mit Menschen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, die nervt es dann auch, wenn man zu aufdringlich ist. Also schon die Zurückhaltung ist schon sehr wichtig.
Mir fällt dazu ein, dass ich mal ein Interview mit einer adeligen Salondame, ich glaube, das war in München, hat sie ihren Salon gelesen habe und was denn so ihr Erfolgsgeheimnis ist, um eine ungezwungene Atmosphäre zu erzeugen. Sie hat meistens auch hochstehende Gäste, Vorstandsvorsitzende, Politiker und so weiter, Prominente. Und sie sagte, dass sie manchmal einfach einen Gast bittet, zum Beispiel den Wein aus dem Keller zu holen oder noch irgendwas mit auf den Tisch zu stellen, um diese formalen Rollen zu brechen, die ja immer etwas Steifes haben. Gibt es auch in eurem Haus ein Rezept, wie man diese Rollen ein bisschen auflöst? Du sprachst von dem Respekt vor den drei Gourmillot-Hauben. Hast du da einen Kniff dafür?
Ein von mir ganz beliebter Teil ist, am Sonntag gebe ich den Herrn zuerst das Trinken und das Essen. Weil die Begründung ist ja, Sonntag ist bei uns Tag des Herrn. Und einmal in der Woche dürfen doch die Herren bevorzugt werden. Und wir in Hittisau haben das erste und einzige Frauenmuseum Österreichs. Und ich habe mit der Direktorin vereinbart, dass ich am Sonntag ein bisschen mehr auf die Männer achte, dass das ausgeglichen bleibt. Und das gibt immer zu lachen und es bricht immer das Eis. Und es ist oft so, dass die Leute dann auch nach dem Restaurantbesuch noch ins Frauenmuseum gehen und sich diese Ausstellung ansehen, weil ich ihnen da ein bisschen was dazu erzähle. Und manche Stammgäste sagen, hey du, aber heute ist der Tag des Herrn, wieso hast du es jetzt der Dame zuerst gegeben? Also das gibt dann einfach ein bisschen Spaß.
Das hat ja auch was dann eben mit dem Bruch einer Routine zu tun.
Ja, ja, genau.
Du bist ja jemand, das weiß ich aus der Vorrecherche, dem Kunst und Kultur auch besonders wichtig ist. Kann man sagen, dass gute Gastgeberschaft auch etwas von einer Kunst hat?
Oh weh. Also das würde ich mir jetzt nicht trauen zu sagen. Ich würde eher sagen, dass es so ist, dass gute Gastgeberschaft für alles offen sein darf und wir eben uns als Ort der Begegnung sehen und daher auch sehr viele kulturelle Veranstaltungen bei uns im Haus veranstalten, dass sich Menschen auf eine andere Art und Weise treffen. Die kommen dann nicht mit dieser Konsumabsicht in erster Linie zu uns, sondern weil sie sich eine kulturelle Veranstaltung besuchen wollen. Und weil sie dort auch interessante Menschen treffen und das ist ein anderer Zugang und ist eben sehr wichtig, weil ich finde, gerade so ein Gasthof hat auch hier eine Verantwortung zu übernehmen, der Allgemeinheit, einem Dorf, einer Region gegenüber, dass man einen Rahmen bietet, wo sowas stattfinden kann.
Es geht in diesem Podcast ja um gute Veranstaltungskultur. Wenn wir jetzt mal den Fokus ein bisschen weiterziehen, wenn du dich erinnerst, Veranstaltungen, auf die du gegangen bist, größere Versammlungen, Tagungen, Kongresse, wann hast du gute Gastgeberschaft wahrgenommen und woran lag das? Also was ist dir da aufgefallen? Was haben die richtig gemacht?
Also für mich ist, wie gesagt, dieses Begrüßen sehr, sehr wichtig, wenn ich auf so eine größere Veranstaltung komme und an diesem Desk, wo man sich anmelden kann, wenn man da schon freundlich empfangen wird und wenn man zuletzt ein Problem hat, weil man etwas vergessen hat mitzubringen oder so und das geht alles ziemlich locker und lösungsorientiert, dann fühle ich mich immer schon gut aufgehoben. Und wenn da schon anfangs dieses sehr Bürokratische im Vordergrund steht, dann weiß ich, okay, da geht's ziemlich zur Sache.
Woran liegt das? Fühlst du dich dann nicht richtig gesehen oder was ist das, wo du dich dann unwohl fühlst?
Im Hintergrund hat es sehr viel Auswirkung, wenn man dann ankommt und dann schon irgendwie sich vielleicht auch geärgert hat oder sich denkt, was soll das jetzt? Helft's mir doch, ich habe jetzt ein Problem, helft's mir doch. Und wenn man mir da hilft und mich gut begrüßt und aufnimmt, dann fühle ich mich halt schon ganz anders wohl und dann fühle ich, jetzt habe ich gute Gastgeber mir gegenüber.
Anderes Thema, du sprachst schon die Corona-Zeit an. Ihr habt in dieser Zeit die Kulturpicknicks, Not macht erfinderisch, aus der Taufe gehoben. Vielleicht magst du mal dieses Format ein bisschen erklären und was dich daran gereizt hat.
Also wir hatten bei uns im Haus die Idee, wir machen trotzdem was und das im Freien. Und parallel dazu hat der Urs Treutert auch die Idee geboren, dieser Kulturpicknicks in ganz Vorarlberg. Und es war eine wunderbare Initiative von ihm und da haben wir gesagt, da machen wir gleich mit und haben dann auch eines mit ihm zusammen gemacht und uns war einfach wichtig, dass auch in dieser Corona-Zeit kulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Wir sind dann in den Garten ausgewichen. Es war kein Ausweichen, sondern ein Mehrwert. Wir haben da mit unserem Nachbar, unserem Zimmermann eine Bühne gebaut und das so amphitheatermäßig aufgestellt und hatten da 4 Veranstaltungen. Eine ging dann aber nicht im Garten, weil es geregnet hat und sehr, sehr kalt war. Und dann hat unser Zimmermann sich spontan zur Verfügung gestellt, dass er seine Abbundhalle ausgeräumt hat. Und wir haben diese Halle dann umgebaut, dass wir die Veranstaltung dort dann abhalten konnten.
Interessant. Also mich inspiriert das zu der Frage, ob mit dieser ungezwungenen Atmosphäre auch verbunden ist, dass man mal improvisiert, dass was ganz anders läuft als gedacht, dass das auch so wie so ein Musterbruch ist.
Ja, also da haben die Leute schon geschaut, als sie dann umgeleitet wurden in die Zimmerei Nenning und als da reinkamen und dann waren da, wo sonst die Häuser abgebunden werden, haben wir da kleine Tische aufgestellt, so kleine Kaffeesalon-Situationen inszeniert sozusagen und eine Lesung gehalten mit Musik und in diesem Raum und dieses Holz, die Akustik war anders. Es haben so viele Leute nachgesehen, also das war heute ganz, ganz besonders. Das freut einen natürlich dann, wenn es aufgeht.
Das glaube ich, ja. Dass das dann immer wieder eine Motivation ist, auch sowas zu wagen, oder? Das hätte ja auch schief gehen können. Was mich noch interessieren würde, ob es auch kulturell Unterschiede gibt bei dem Thema Gastfreundlichkeit oder auch Gastunfreundlichkeit. Also was mir zum Beispiel in Österreich auffällt, ist, dass es in Wien viel formaler zugeht, dass es manchmal auch in der Gastronomie und in der Hotellerie so etwas Serviles hat. Ich nehme in Vorarlberg wahr, einfach eine größere Direktheit und Ehrlichkeit. Man duzt dich auch viel häufiger. Hast du selber auch Beobachtungen, wie Gastgeberschaft in verschiedenen Regionen unterschiedlich gelebt wird?
Also das ist ganz, ganz klar. Wenn du in Italien bist, beim größten Chaos, sind da die Kellner immer noch locker drauf und haben einen Spruch und sagen, machen wir schon und die sind dann noch viel, viel lockerer. Das ist dieses südländische Blut, das sie drin haben. Ich liebe natürlich die Wiener. Also gerade in den Kaffeehäusern diese Grantler, diese Kellner in ihren Nylonhemden, wenn die da so vor sich hin granteln, ich liebe es, es gehört einfach dazu. Es wäre schrecklich, wenn es das nicht mehr geben würde. Und der Wiener ist anders wie der Vorarlberger natürlich, glaube ich. Aber ich finde, es sind beide auf ihre Art und Weise interessant zu erleben. Und jeder hat so seine Macken und seine Vorteile und seine Sonnenseiten. In Vorarlberg, glaube ich, ist es schon so, dass es ein ziemlich stolzes Völklein ist. Und dass die Vorarlberger ziemlich selbstbewusst auch sind und da auch teilweise weniger buckeln.
Ja, das könnte helfen, um Gästen auch auf Augenhöhe zu begegnen.
Ja, ich finde, Begegnungen sind immer wichtig, dass sie auf Augenhöhe sind. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, es gibt ja nicht nur die Gäste, sondern wir untereinander als Team müssen miteinander gut umgehen. Wir müssen aber auch mit unseren Lieferanten gut umgehen, oder weil mich irgendwie ärgere und mich da dann am Lieferanten auslasse oder am Handwerker, der bei uns was macht und mich da unangemessen verhalte, dann ist es auch nicht in Ordnung. Ich finde, es geht in alle Richtungen. Und da ist eben wieder, dass man Menschen gerne mag und mit allen Menschen, egal welcher Herkunft, wie auch in welchem Kontext, gut umgeht. Ich finde, das ist eine wichtige Form der Gastgeberschaft.
Du hast das Team entwickelt. Das sind ja meistens Prozesse, die man als Gast oder auch als Besucher von einer großen Veranstaltung gar nicht so mitbekommt, was da im Hintergrund im Team läuft. Was tust du selber, damit im Team eine gute Atmosphäre herrscht? Also das hat ja was mit Organisationsentwicklung, mit der Arbeitsatmosphäre zu tun, die sich dann, wie du sagst, ja auch auf die Gastgeberschaft, auf das Gefühl derjenigen überträgt, die du einlädst. Also was tust du, damit sich das so positiv übertragen kann?
Also in der Hotellerie und Gastronomie ist es ja so, dass es normalerweise unter Mitarbeitern eine sehr hohe Fluktuation gibt. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen möglichst keine Fluktuation. Wir haben unsere längst gediente, die Beate ist seit 27 Jahren im Haus, unsere Servicechefin. Wir haben sehr viele lang gediente Mitarbeiter, daher haben wir die Möglichkeit, ein Team zu entwickeln. Wir sind auch ein Jahresbetrieb, nicht so ein Saisonbetrieb, wie oft in den Alpen das vorkommt. Daher können wir uns auch das ganze Jahr miteinander arbeiten und als Team entwickeln. Und nur ein kleines Beispiel dafür, wir essen mittags um 11 alle zusammen. Von der Abwäscherin bis zu meinen Kindern, wenn sie nicht keine Schule haben, Die Senior-Chefs, wenn sie da sind, alle sitzen wir gemeinsam am Tisch. Essen von 11 bis circa 11:30, viertel vor 12, trinken noch einen Kaffee miteinander oder Tee, je nachdem, was man mag. Und dann gehen wir ans Mittagsgeschäft. Denn wie können wir unsere Gäste gut bedienen, wissen und uns darum kümmern, dass es gut ist, wenn es uns selber nicht gut geht? Und das ist so ein ganz wichtiges kleines Signal. Und wir merken es auch, wenn mal ein Wechsel ist, was natürlich immer wieder vorkommt, dass wieder junge Leute sich weiterentwickeln wollen. Das ist ja auch gut so. Und dann kommen neue Leute und die können am Anfang damit oft nicht umgehen, dass man bei uns zusammen an den Tisch sitzt und die sagen, ja, das kenne ich nicht. Ich habe als Koch die letzten 10 Jahre stehend gegessen. Ich habe mich nie hingesetzt. Und das haben wir so nebenbei gemacht. Und dann sage ich, nein, und bei uns ist es eine Hauptsache. Und das ist auch wichtig für uns als Team.
Nur, dass regelmäßig gegessen wird oder auch das, was dann am Tisch kommunikativ passiert?
Das gemeinsam am Tisch sitzen. Und dann ist es eben wieder wie das eine Bild, das du mich vorhin gefragt hast mit der Familie. Es ist bei uns eine Familie. Wir sind dann wirklich eine Familie, die wir zusammensitzen, die wir essen, die wir danach, unser Küchenchef noch mit dem einen Kellner über das Fußballspiel von gestern Abend diskutiert oder jemand erzählt, was er gerade gestern noch für einen Film angeschaut hat oder was er gemacht hat. Also es geht da schon wirklich auch um Freundschaft, dass wir wirklich miteinander dann auch eine Freundschaft haben und uns austauschen.
Ich finde sehr interessant den Aspekt, den du so in einem Nebensatz gesagt hast. Man kann Gäste nur umsorgen, wenn man auch für sich selbst sorgt. Also die Fürsorge für andere hat die Wurzel auch in der Selbstfürsorge. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, klar. Also wir wissen ja, dass viele Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, nicht umsonst oft Supervision brauchen und so weiter, um das Ganze zu verarbeiten und zu verkraften. Und bei uns ist es auch, wir müssen das auch machen. Und wir haben das Glück, dass wir die Natur vor der Haustüre haben. Ich gehe halt jetzt im Winter am Nachmittag langlaufen oder im Sommer wandern oder irgendwie joggen. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und brauche diese Bewegung in der Natur. Und das gibt dann auch wieder den Ausgleich. Und da hat halt jeder seine eigenen Mittel und Methoden.
Noch ein Aspekt deiner Tätigkeit als Gastgeber ist, dass du ja auch zum Beispiel Lesesalons veranstaltest. Wie wichtig ist Kunst, Kultur, Literatur auch, damit Menschen zusammenkommen, dass sie sich begegnen und austauschen können?
Essentiell. Es ist wirklich essentiell. Und wir sehen es ja jetzt, wie wichtig es ist, dass jetzt bald wieder mal irgendwann etwas passiert, dass wir diesem Virus einen Kick in die Ass geben können und dass das Leben wieder in Strukturen zurückkommt, wie wir sie gewohnt sind, weil wir sind halt Gewohnheitsmenschen und die Kunst und Kultur ist sehr, sehr entscheidend.
Warum ist es so wichtig, so essentiell, wie du sagst?
Das ist unser Lebenselixier. Auch Menschen, die darüber schimpfen und mit dem gar nichts zu tun haben, sie merken es dann auf einmal, wie wichtig dieses Lebenselixier ist. Es sind ja meistens kulturelle Veranstaltungen oder wenn ich ins Theater gehe oder wenn ich auf ein Konzert gehe, es entstehen ja Begegnungen. Im Kopf passiert was mit mir, es geschieht was, es kommen neue Aspekte, ich werde mit neuen Dingen konfrontiert, ich werde auch oft vor den Kopf gestoßen, werde provoziert und gerade diese Dinge sind unglaublich wichtig fürs Weiterkommen im Leben.
Am Ende des Gesprächs würde ich dich gerne noch zu etwas fragen, was ich bei dir auf der Website gelesen habe. Da sagst du, an der Krone schätze ich, dass die Ahnen visionär waren. Inwiefern waren die visionär?
Etwas möchte ich noch vorwegnehmen. Also wir sind ein Wir, kein Ich. Unsere Krone ist immer ein Wir. Also die Helene, meine Frau und ich, wir führen es, aber wir fühlen uns auch als Teil des Teams. Die Ahnen der Krone, ja, das waren Visionäre. Der Erbauer des Hauses, Johann Conrad Bechter, der das Haus 1838 erbaut hat, der hat ein unglaublich großes Gebäude errichtet für die damalige Zeit. Der wollte ein Gerichtsgebäude erbauen, hat es auch so geplant, nur es kam dann nicht zum Gericht, sondern jetzt werden halt Gerichte serviert. Hat damals schon Handel betrieben bis nach Mailand, nach Venedig, hat da Käse gehandelt regelmäßig. Er war ein unglaublicher Visionär, war damals der größte Bauer. Und auch die nachfolgenden Kronenwirte hatten immer etwas Visionäres. Zum Beispiel der Großvater meiner Frau, die hatten dann einen Saal gebaut und haben da ganz viele Veranstaltungen gehabt. Heute kommen ganz viele Leute zu uns in die Krone und sagen, wir haben uns bei euch in der Krone kennengelernt. An dem und dem Tanz, an dem und dem Kaffeekränzchen. Oder mein Schwiegervater hat dann eine Kellerbar gebaut und erzählen dann, ja, und wir haben uns in der Kellerbar kennengelernt. Es war ein bisschen, wie nennt man das heute, Tinder, oder? Das war das damalige Tinder. Es war schon sehr, sehr besonders. Auch ihre Haltung im Ort, in der Region von diesen bisherigen Kronenwirten war schon oft besonders. Also der Johann Konrad Pächter war lange Ortsvorsteher, sprich heute würde man sagen Bürgermeister. Mein Schwiegervater war lange bei der Raiffeisenbank Aufsichtsratsvorsitzender. Also sie haben sich immer engagiert, auch für das große Ganze.
Ja, ich höre drei Aspekte, das Engagieren für das große Ganze. Ich höre raus, es war immer schon ein Begegnungsort, etwas, was du auch pflegst. Und es war insofern Vision im Sinne von Weitsicht auch, dass es in andere Länder vernetzt war. Also nicht nur auf den eigenen Kirchturm fixiert. Kann man das so sagen?
Das kann man so sehr gut sagen, ja.
Was ist denn deine Vision? Was bringst du jetzt ein?
Also unsere Vision ist ganz klar, dass wir weiterhin ein Raum für Kunst und Kultur sein wollen und werden. Auch jetzt sind wir schon wieder am Planen, was wir für Veranstaltungen machen. Das Netzwerk in Vorarlberg oder im Großraum ist schon recht groß an Menschen, mit denen wir uns da austauschen, bis nach Berlin übrigens. Und es gibt die Vision, auch bei uns in der Küche noch stärker uns im Thema Bio zu engagieren. Wir haben immer noch dieses Problem zwischen Bio und Regionalität oder Lokalität, denn lokal oder regional bekommt man oft Dinge Bio nicht, die man aber dann von weiter her bringen muss, wenn man es in Bioqualität haben will. Damit haben wir noch unsere Schwierigkeiten, da sind wir noch mit uns im Findungsprozess, aber wir sind da schon sehr streng mit uns.
Ich finde wirklich einfach sehr schön zu hören, wie in der guten Gastgeberschaft bei euch das Geistige, das Künstlerische und das körperlich-physische, nämlich das gute Essen, gute Schlafen, zusammenkommen. Ich hoffe, dass du deine Vision, nein, ich muss sagen, eure Vision, weil du hast auch wieder mit wir angefangen, dass ihr eure Vision so weiterleben und weiterentwickeln könnt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir. Ganz herzliche Grüße nach Berlin.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.